Ja, ich freue mich, dass ich wieder mal nach einem reichlichen Jahr bei euch sein kann. Ich habe mich ja in der letzten Gemeinschaftsstunde oder nach der letzten Gemeinschaftsstunde sehr intensiv mit dem Jörg Viertel unterhalten und hat mich schon betroffen gemacht, dass er also auch jetzt heimgegangen ist. Aber die Hoffnung von uns Christen ist natürlich der neue Himmel und die neue Erde und das neue Leben bei Gott in der Ewigkeit. Und ich habe ja auch von dem Männerkreis erzählt, den wir hier hatten. Und heute geht es auch um einen Mann in der Weihnachtsgeschichte. Und ihr Männer und ihr Väter, was ist die spezielle Aufgabe von den Männern und Vätern in der Weihnachtszeit? Ich bin zwar nicht der Weihnachtsmann, aber ich habe ein paar Dinge mitgebracht, die zu den Männern in der Weihnachtszeit gehören. Da ist hier die Geldbörse. Na, ihr Männer, welche Gefühle kommen da bei euch auf? Vielleicht nicht die besten, ne? Haufen Kassenzettel habe ich da drin. Das Geld wird immer weniger in der Geldbörse. Ja, ein Kassenzettel nach dem anderen. Und das Geld geht raus wie die Mitz. Und die nächsten Tage oder die Tage der Weihnachtseinkäufe waren und sind teuer. Weihnachtsshopping heißt es auf Neudeutsch. Der Vater ist der Ernährer der Familie und da kommt immer wieder mal meine Frau Tabea zu mir und sagt, wir müssen mal einkaufen, die Geschenke für unsere Kinder, für unsere Enkel und reicht doch mal ein paar Scheine rüber. Papa, reicht die Scheine raus, heißt ein Buch über die Erziehung für die Kinder oder für die Erziehung der Kinder im Umgang mit dem Geld. Also das erste Weihnachtsrequisit. Das zweite sind ein paar Schuhe, die Winterstiefel. Ne, vor 10 Tagen war es zu weit, da mussten sie am Abend geputzt werden und am nächsten Morgen war da was drin. Das ist jetzt hier drin. Das ist also vertilgt worden. Das war eine gute Zeit, aber die Geschenke zu Weihnachten müssen eingekauft werden. Vielleicht brauchen wir ein paar neue Winterstiefel dieses Jahr. Mancher Weg ist zu gehen. Manch eine Weihnachtsfeier muss besucht und ausgestaltet werden bei euch nächsten Sonntag. Und nur wenige können in Pantoffeln dahin gehen. Deshalb heißt Schuhe anziehen, Auto starten, ab in die Gemeinschaft oder in die andere Gemeinde, die Kirche oder wohin auch immer. Schuhe sind also in der Weihnachtszeit dringend nötig. Und ich habe noch ein drittes Requisit der Weihnachtszeit, den Zimmermannshammer. Ja, woran erinnert euch dieser Hammer, ihr Männer und ihr Frauen? Da ist in der Weihnachtszeit jede Menge zu reparieren. Ne? Was das ganze Jahr nicht wurde, muss dann vor Weihnachten doch mal noch werden. Und Baubetriebe, mein Enkel ist beim Tiefbau, da muss also noch etliches in der Vorweihnachtszeit geklärt, repariert werden, ehe der Schnee kommt und vieles andere muss dann noch getan werden. Und wie gesagt, die Frau hat da manche Wünsche, da kommt die Frau nach Hause und sagt, Schatzi, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Ja, und der Mann ist ein bisschen positiv gestimmt und sagt, sag mal, fangen wir mit der positiven Nachricht zuerst an. Ja, sagt sie, der Airbag hat funktioniert. Und das Auto ist Schrott. Und das kurz vor Weihnachten. Das kann es auch geben. Aber es muss etliches repariert werden. In dem Erzgebirgslied, der Sommer ist alle, heißt es, und kimmt a ganz sachte Weihnachten mit ra, der Fried schnitzte Kribbel, der Wart, der streicht mit Bleiglanz und Goldschaum, wird alles repariert, der Puppenstub wird wieder frisch tapeziert, das schimmert und flimmert, das glitzert und blinkt, der Leimtopf läuft über, das qualmt und es stinkt. Männer in der Weihnachtszeit sind also Geldbörsenöffner, Laufburschen für die Familie und natürlich auch die Familienhandwerker. Ich lasse das mal liegen. Ja, heute geht es um einen Mann in der Weihnachtsgeschichte, der da sehr schlecht wegkommt, nämlich den Josef. Warum? Es gibt ja jede Menge Marienaltäre bis hin zur schwarzen Madonna in Częstochowa in Polen. In Josefs Altar habe ich nie gefunden. Ich habe mehrmals die Stunde gehalten. Da sagten welche, ja, das gibt schon wenige, so Nebenaltar für den Josef in der katholischen Kirche. In Krakau in der Marienkirche habe ich es gesehen, das Bildnis der Maria mit silbernen Herzen umrahmt, vergoldeten Herzen umrahmt. Das war natürlich toll. Aber vom Josef gibt es das nicht. Es gibt eine ganze Menge von Marienkirchen überall auf der Welt, in den Städten. Ich kenne keine Kirche, die dem Josef geweiht ist. Auch hier habe ich gehört, einige wenige soll es geben. Ja, und dann ist uns natürlich kein Lobgesang des Josef überliefert. Die Maria, die hat einen Lobgesang losgelassen, der Josef nicht. Er hatte ja auch keinen Grund dazu. Ich komme noch darauf zu sprechen. Wir hören von dem Josef keine gewaltige Rede in der Bibel. Wir finden da nichts. Da ist die Maria, die Miterlöserin in der katholischen Kirche. Da wurde das Dogma von der leibhaftigen Himmelfahrt Maria aufgestellt, was über die biblischen Aussagen hinausgeht. Es gibt dort den Marienkult mit Wallfahrten in unserem polnischen Nachbarland und auch in Deutschland. Der polnische Papst Johannes Paul I. war also ein Marienverehrer. Und da geht man über die biblischen Aussagen hinaus in der katholischen Kirche. Von dem Josef hören wir nichts. Wir hören auch nichts von Josef-Männertreffen, vielleicht wäre das mal was. Der Josef läuft so nebenher, auch in der Malerei. Verblasst er neben der Maria. Es gibt die Sixtinische Madonna mit dem Jesuskind in der Mitte. Bei manchen Bildern ist er am Rand. Und selbst der Name Maria ist viel attraktiver als Josef. Mary, Maria oder Miriam, früher Marianne. Das waren also attraktive Namen für Frauen. Der Josef klingt so ein bisschen bayerisch. Alpenländisch, Sepp, Seppel, der Josef. Wir wollen also mal fragen, was wir von dem Josef jetzt wissen. Der Name Josef im Alten Testament, also der Josef, der Sohn von Jakob, der Name bedeutet, Gott möge hinzufügen. Also Gott möge weitere Kinder hinzufügen. Die Rahel war also die Lieblingsfrau vom Jakob und die hat sich Kinder gewünscht. Und dann kam der Jakob, der Josef, und da hat sich die Rahel und der Josef, der Jakob das gewünscht, dass weitere Kinder hinzugefügt werden mögen. Deshalb der Name Josef. Der Josef im Neuen Testament, interessanterweise finden wir im Matthäus-Evangelium mehr vom Josef als beim Lukas. Matthäus nennt den Stammbaum des Josef, er verfolgt ihn zurück bis zum Stammvater Abraham. Dabei benutzt er das Wort Zeugte. Und als er an seinem Stammbaum bei Josef angekommen ist, heißt es, Jesus wurde aus Maria geboren. Das Wunder der Zeugung durch den Heiligen Geist. Ich zitiere jetzt mal die Verse 18 bis 25 aus Matthäus 1. Habt ihr's? Ja. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Ich habe hier die Geldbörse. Die Maria war mit Josef verlobt, wörtlich dem Josef vertraut. Hinter dem Wort Vertrauen steht der Begriff kaufen, für einen Kaufpreis erwerben. Das heißt, die Eltern von Josef und Maria waren sich über die Heirat ihrer Kinder einig. Der Brautpreis war erstattet. Maria gehörte dem Josef. Die Vorbereitungen für die Hochzeit begannen und Josef musste den Brautpreis für die Maria bezahlen. Das kostete Geld. Dann die Steuerschätzung, die Reise von Bethlehem oder von Nazareth nach Bethlehem, 170 Kilometer, die Übernachtung in der Herberge, wieder war Geld nötig. Die Geburt des Kindes mit allem, was dazugehört, das kostet natürlich Geld. Und Gott verlangt von Josef nicht nur den Stammbaum, sondern Josef soll dem Kind überhaupt die Chance geben, geboren zu werden. Josef ist also der juristische Vater von Jesus. Dann nach der Geburt in Bethlehem der Weg nach Ägypten. Wieder ist Geld nötig. Ausleger meinen, dass die wertvollen Geschenke der Weisen, Gold, Weihrauch und Myrrhe, nötig waren, dass Josef und Maria überhaupt in Ägypten überleben konnten. Also die Geldbörse von Josef, die war oft leer. Es wird berichtet, dass sie bei dem Reinigungsopfer nach der Geburt von Jesus ein paar Turteltauben geopfert haben. Und diese Tauben waren also das geringste Opfer. Das Opfer der Armen, Reichere haben ein Schaf oder anderes Tier geopfert. Und jede jüdische Mutter hatte eine Wiege. Maria hat das Kind in Windeln gewickelt und eine Krippe gelegt, eine Futterkrippe, Futtertrog. Also der Brotkorb hing bei dem Josef oft hoch und dem seine Geldbörse war bei der Geburt Jesu und allem, was damit zusammenhing, oft leer. Welch ein Gegensatz zu unseren überladenen Gabentischen in der Weihnachtszeit. Welch ein Gegensatz zu den vollen Läden und dem Handel und Wandel in unserer Zeit. Maria war für den Josef eine teure Frau. Seine Verlobungszeit hätte er sich bestimmt anders vorgestellt. Es war nicht nur finanziell für ihn eine bescheidene Situation, sondern, naja, Josef war mit der Maria verlobt und sie war schwanger. Und da kann sich der Josef an nichts erinnern. Klick auf, der Josef wusste, von mir nicht. Marias Lobgesang wird berichtet, von Josef wird kein Lobgesang berichtet, den kann ich auch verstehen. Nach dem mosaischen Gesetz muss ein Mädchen, das vor der Ehe schwanger wird, zu Tode gesteinigt werden. War eine harte Sache. Als gerechter und gesetzestreuer Mann hätte Josef die Maria anzeigen müssen. Es gab nach dem Gesetz die Möglichkeit, sie zu retten. Er könnte sie heimlich verlassen. Und das wollte er tun. Maria hätte dann sagen können, er hat mich geschwängert, genötigt und ich ist dann geflohen. Allein in dieser Situation wäre die Maria begnadigt gewesen. Der Entschluss von Josef, Maria heimlich zu verlassen, ist nicht aus Feigheit geboren, nein, in seiner Frömmigkeit und Rechtschaffenheit suchte er einen Weg, doch es war ein menschlicher Versuch. Gott sagt Nein zu diesem eigenen Weg. Er soll bei Maria bleiben und Jesus seinen Namen geben. Nach den Worten des Engels im Traum holte dann der Josef die Maria heim und sie wurde seine Frau. Die Zeugung durch den Heiligen Geist blieb vor der Umwelt verborgen. Maria war geschützt. Jesus konnte geboren werden. Das Volk in Nazareth hatte immer geglaubt, dass Jesus der Sohn des Zimmermanns sei. Maria sprach wahrscheinlich über die wunderbare Zeugung erst nach der Auferstehung, und zwar zu einigen ihrer engsten Freundinnen. Diese gaben es dann den Aposteln weiter. Und so kommt es, dass die Geschichte von der Zeugung und Geburt erst später in den Gemeinden in Israel und in den Missionsgebieten der Urgemeinde bekannt wurden. Josef berührte bis zur Geburt Jesu die Maria nicht. Der hatte keinen geschlechtlichen Umgang mit ihr. Ein Zeichen für seinen konsequenten Lebensstil, für seine Selbstbeherrschung und Frömmigkeit. Auch ein Jakob wartete im Alten Testament auf seine Rahel bis zur Ehe. Davon können sich junge Leute eine Scheibe abschneiden. Und dann, in der Ehe kann es heißen, wie wir im nachfolgenden Lied singen, ihr Kinderlein kommet. Nummer 60, drei Verse. Ja, ich habe hier die Schuhe. Beim Josef werden es keine gefütterten Winterstiefel oder Wanderschuhe gewesen sein, sondern einfache Sandalen. Die Entfernung Nazareth-Bethlehem sind also ungefähr 170 Kilometer. Da ging es über Höhen und Tiefen. Es war ein Weg von 5 Tagereisen. Nazareth lag 525 Meter hoch. Von da aus ging es runter in die Jezreel-Ebene, die war etwas höher als der Meeresspiegel. Dann wieder hinauf nach Jerusalem und dann nach Bethlehem. Bethlehem lag 777 Meter hoch. Und es war natürlich eine Riesenanstrengung, auch für die schwangere Maria. Sie wird wahrscheinlich auf einem Esel geritten sein. Der Weg in den Tempel nach Jerusalem von Bethlehem war nicht weit, 10 Kilometer. Dort wurde das Reinigungs- und Dankopfer nach der Beschneidung für das Erstgeborene gebracht. Der Weg von Bethlehem dann nach Ägypten ist umso weiter. Und wieder in Bethlehem redet Gott zum Josef. Ich zitiere Matthäus 2, die Verse 13 bis 14. Als sie, die Weisen, aber hinabgezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht zu ihm: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir
und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter des Nachts zu sich und zog nach Ägypten. Wie gesagt, es waren hunderte von Kilometern. Der Weg von Ägypten bis Nazareth, weitere 170 Kilometer mehr als der von Bethlehem nach Ägypten. Eins fasziniert mich bei dem Josef. Er war kompromisslos. Er hat den Worten des Engels gehorcht und sofort gehandelt. Da gab es kein Zappeln und Wackeln. Er hat nicht gehadert und gezaudert, zum Beispiel wie der Mose. Da hat Gott am Feuerbusch zu dem Mose geredet. Und der Mose zaudert, ich kann nicht reden. Und dann sagt Gott, ich gebe dir deinen Bruder als deinen Sprecher. Und der Mose blockt, ich, Herr, sende, wen du willst, nur mich nicht. Er ist dann gegangen. Wie anders der Josef. Der Engel redet zu ihm und er nimmt die Maria zu sich. Der Engel redet zu ihm und er zieht mit seiner Familie ins Ausland. Ein Weg von Hunderten von Kilometern. Der Josef sagt gar nichts. Der Josef scheint wortkarg gewesen zu sein. Gott hat zu ihm geredet, dann handelt der Josef, da gibt es keine Diskussionen. Nach dem Tod des Herodes erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef in Ägypten im Traum befiehlt, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und zieh in das Land Israel, denn sie sind gestorben, die dem Kind nach dem Leben getrachtet haben. Und da kehrt der Josef mit seiner Familie nach Israel zurück und dort zieht er dann nach Nazareth in Galiläa. Also in seiner außerordentlichen, sofortigen Handlungsbereitschaft ist Josef ein außerordentlicher Mann und Vater. Ich habe hier einen Stein von Israel. Bei Nazaria habe ich den gefunden, habe ihn mitgebracht in meinen Koffer. Und vielleicht ist über so einen Stein der Josef gestolpert bei seinen vielen Wanderungen. Noch eins. Was ist Josef mit und für Jesus unterwegs gewesen? Daran wollen uns auch diese Schuhe erinnern. Und manchmal gibt es auch Stunden bei uns, wo wir keine Lust haben, die Schuhe anzuziehen und uns aufzumachen. Daheim ist es ja auch ganz schön, ne? Seien wir doch ehrlich. Bitte macht euch trotzdem auf. Seid unterwegs für die Sache unseres Herrn. Manchmal kommt die Freude dann beim Dienst. Josef ließ sich mit seiner Familie in Nazareth nieder. Aus diesem Grund wurde auch Jesus der Nazarener genannt. Und da kommen wir zum dritten Requisit, dem Zimmermannshammer. Josef war ein Mann der Tat, nicht ein Mann der vielen Worte, die er dann zurücknehmen musste. Kein Wort, keine Rede, nichts ist uns an Worten von dem Josef überliefert. Selbst als der 12-jährige Jesus bei seinen Eltern verschwunden war, als er im Tempel war und die den gesucht haben, da fragte seine Mutter, mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich, wir haben dich mit Schmerzen gesucht. Der Josef wird schweigend daneben gestanden haben und vielleicht genickt haben, denke ich. Der Josef wird durch seinen Beruf erklärt. Mal Matthäus 13. In Matthäus 13, Vers 55 heißt es von Jesus, ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Josef war also ein stadtbekannter Zimmermann in Nazareth. Einer, der sein Geld durch seine Hände Arbeit verdient hat. Der war ein Mann, der zupacken konnte. Der trieb die Nägel mit wuchtigen Hieben ins Holz. Er hat seinen Beruf geliebt und ging in seiner Arbeit auf. Mein Vater war in unserer Familie der Bäckeroba. So haben wir ihn als Familienoberhaupt kennengelernt. Er war mit Leib und Seele Bäcker, mit seiner Frau in seiner Backstube, war verheiratet, manchmal mehr mit der Backstube als mit meiner Mutter. Das war so. Josef war ein Mann nicht ein Mann der großen Worte, die er dann zurücknehmen musste, wie zum Beispiel der Petrus. Einem Mann auf dem Missionsfeld sagten mal die Eingeborenen: Was du tust, das redet so laut, dass wir nicht hören können, was du sagst. Der hat also mit seinem Tun, mit dem Hintern eingerissen, was er vorne aufgebaut hat. Anders der Josef. Der war eindeutig, geradlinig, der wenig zu sagen brauchte. Josef war ein gerechter Mann, wenn er eine Rechnung für seine Arbeit schrieb, dann haute das hin. Er hielt seiner Frau die Treue. Mit seiner Händearbeit ernährte er eine neunköpfige Familie. Ja, Hammers. Da heißt es in Matthäus 13, ist er nicht der Sohn des Zimmermanns, heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus, Josef, Simon und Judas und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Jesus hatte 4 Brüder, er dazu, dann seine Schwestern, also mindestens 2 Schwestern und die Eltern Josef und Maria. Also da saßen bei denen 9 Personen am Tisch und die hatten Hunger. Wie mein Enkel auch, der hat auch immer Hunger. Als Vater und Haupt der Familie gewährte der Josef der Maria immer wieder Schutz und Geborgenheit. Wahrscheinlich lernte dann Jesus auch den Beruf des Zimmermanns, weil man ihn den Sohn des Zimmermanns nannte. So wird Jesus mit seinem Vater in Nazareth gesehen worden sein. Der Tod Josefs. Wahrscheinlich ist der juristische Vater Jesu nicht alt geworden. Josef kommt außerhalb der Berichte von der Geburt und Kindheit von Jesus nicht mehr vor. Maria und die Brüder von Jesus werden noch mehrfach erwähnt, aber Josef nicht. Das lässt vermuten, dass der Josef jung gestorben ist. Wer war dieser Josef? Auf dem ersten Blick keine schillernde Persönlichkeit, eine unbekannte Persönlichkeit. Keine Rede von ihm ist aufgeschrieben, aber Gott hat zu ihm geredet. Ich möchte zum Schluss der Stunde noch etwas zur Entschiedenheit sagen, die man bei Josefs Leben finden kann. Er war also ein geradliniger, konsequenter Mann. Und ich denke, wir Männer können eine Menge von ihm für unser Mannsein lernen. Und unsere Jugendarbeit der Gemeinschaft heißt ja entschieden für Christus. Und daran werden die jungen Leute immer wieder erinnert. Auf entschiedene und konsequente Leute kann man sich verlassen. Die kippen nicht gleich um, wenn da der Wind ins Gesicht bläst. Die hängen nicht die Fahne nach dem Wind. Und da gibt es in unserer Jugendarbeit auch die Weihe oder die Bekenntnisstunde. Und da wird das EC-Bekenntnis gesprochen. Ich zitiere: Jesus, der Sohn Gottes, ist mein Erlöser und Herr. Er hat mir meine Schuld vergeben und durch den Heiligen Geist ewiges Leben geschenkt. Er hat mich als sein Eigentum angenommen und in seine Gemeinde gestellt. Ich freue mich über die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das ist also das, was Gott getan hat. Und jetzt kommen paar Ich-will-Sätze, die die Entschiedenheit für Jesus ausdrücken. Da heißt es: Deshalb will ich mein ganzes Leben nach seinem Willen ausrichten und meine Gaben für ihn, also für Jesus, einsetzen. Ich will treu meine Bibel lesen und beten. In meiner Jugendarbeit will ich nach den EC Grundsätzen verantwortlich mitarbeiten. Ich will treu am Leben und Dienst meiner Gemeinschaft oder Gemeinde teilnehmen. Mit meinem Leben will ich anderen Menschen den Weg zu Jesus Christus zeigen. Das sind die Willsätze. Und dann zum Schluss das Bekenntnis: Aus eigener Kraft kann ich das nicht. Ich vertraue auf Jesus Christus, alles zur Ehre meines Herrn. Und weil Jesus Christus unvergleichlich ist, darum wollen wir ihm konsequent und entschieden nachfolgen. Und dieses geradlinige Leben finden wir also bei einem Sohn von dem Josef, beim Jakobus. Der Jakobus wurde später der Leiter der Urgemeinde in Jerusalem. Er schrieb uns den Jakobusbrief und da finden wir so geradlinige Worte. Da heißt es mal, da schreibt er, der Jakobus: Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Oder so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tut in sich selber. Natürlich komme ich nicht durch meine guten Werke in den Himmel, sondern durch Jesu Erlösungswerk. Aber dem Glauben werden dann die guten Werke folgen. Das ist das Normale. So war es bei dem Josef und auch bei dem Jakobus. Ich fasse zusammen. Die Geldbörse. Josef war ein Mann, der in guten und schlechten Zeiten für seine Familie sorgte, für sie da war, ein gerechter und frommer Hausvater, der liebevoll für die Seinen sorgte. Sein Glaube und seine Verbindung mit Jesus kostete ihm etwas. So ist es auch bei uns. Die Schuhe. Was ist der Josef für und mit Jesus unterwegs gewesen? Wie viele Kilometer ist er gelaufen? Welche Strapazen hat er um Jesu Willen auf sich genommen? Und er hat konsequent und entschieden da durchgezogen. Von seiner Entschiedenheit und von seinem Unterwegssein für und mit Jesus können wir lernen. Und das Dritte, der Hammer. Josef war ein Mann der Tat, kein Mann der vielen Worte. Mit seiner Händearbeit hat er sein Brot verdient. Manchmal sauer. Er ermuntert uns zum Christsein der Tat, zum praktischen und tätigen Leben in der Nachfolge Jesu. Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein. Wir wollen beten. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns den Josef vor Augen gestellt hast. Und bewahr uns davor, dass wir mit dem Hintern einreißen, was wir mit Worten aufgebaut haben. Schenk, dass Wort und Tat in unserem Leben übereinstimmen. Und wenn es nicht so ist, vergib uns und hilf uns, dass wir zu dir zurückkommen. Ach Herr, lass uns in der Weihnachtszeit auch Liebe üben. Liebe an denen, die es schwer haben. Und davon gibt es einige. Danke, dass wir als Gemeinde auch so ein Haus sind, so eine Gemeinde, eine lebendige Gemeinschaft, wo jeder mit seiner Last kommen kann. Und lass uns im Gebet und in der Praxis auch die Lasten der anderen tragen. Gib uns selber die Kraft dazu und die Liebe. Amen.